Höre Israel, die Sendung zur Vorbereitung auf den kommenden Sonntag. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Grüß Gott, sagt Ihnen Claudia Silberhorn. Der nächste Sonntag, das ist der Allerseelensonntag. Ein ganz besonderer Tag, zu dem uns unser Referent der heutigen Sendung, Pfarrer Thomas Sauter aus dem österreichischen Lustenau, in der Sendung hinführen wird mit den biblischen Texten, die wir an diesem Sonntag in der Heiligen Messe hören werden. Morgen feiern wir das Fest aller Heiligen, das heißt aller von Christus Erlösten, die uns in diesem Leben vorangegangen sind und die sich jetzt der Anschauung Gottes erfreuen, die sogenannte glorreiche Kirche. Und einen Tag später richten wir dann am 2. November unseren Blick im Gebet auf all jene, die diese Welt verlassen haben und darauf warten, die himmlische Stadt zu erreichen. Die Kirche hat seit jeher zum Gebet für die Verstorbenen aufgerufen. Sie lädt die Gläubigen ein, das Geheimnis des Todes nicht als das letzte Wort über das Menschenschicksal anzusehen, sondern als einen Übergang zum ewigen Leben. Und wenn die Herberge der irdischen Pilgerschaft zerfällt, ist uns im Himmel eine ewige Wohnung bereitet, so heißt es in einer Präfation des Tages. Und als Wegweiser, als sogenannter Routenplaner auf dieser Pilgerreise, hilft uns das Wort Gottes. Nehmen wir es jetzt in dieser Stunde gemeinsam in die Hand und bitten alle Engel und Heiligen und den Heiligen Geist, dass wir die Worte verstehen und unser Leben danach ausrichten. Ich darf Sie jetzt bitten, Pfarrer Sauter, uns mit einem Gebet auf die biblischen Lesungen vorzubereiten.
Und da wird es am allerbesten sein, wenn wir heute miteinander ein Vater unser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne unsere ganze Sendung. Und auch mein lieber Mitbruder Pater Stanislaus, der hat auch ein SMS mir geschickt, dass er mir den Segen schickt für die Sendung. Er hat es irgendwo gelesen oder gehört. Danke für diesen Segen auch. Segne euch alle, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Prima, dann können wir die Sendung gut starten mit diesem Segen. Die erste Lesung vom kommenden Sonntag ist entnommen aus dem Propheten Jesaja. Das heißt, Sie dürfen jetzt aufschlagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie eine Bibel zur Hand haben. Jesaja, das 25. Kapitel, ab Vers 6. Lesung aus dem Buch Jesaja. An jenem Tag wird der Herr der Heere auf diesem Berg, dem Zion, für alle Völker ein Festmahl geben. Er zerreißt auf diesem Berg die Hülle, die alle Nationen verhüllt, und die Decke, die alle Völker bedeckt. Er beseitigt den Tod für immer. Gott, der Herr, wischt die Tränen ab von jedem Gesicht. Auf der ganzen Erde nimmt er von seinem Volk die Schande hinweg. Ja, der Herr hat gesprochen. An jenem Tag wird man sagen: Seht, das ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Er wird uns retten. Das ist der Herr. Auf ihn setzen wir unsere Hoffnung. Wir wollen jubeln und uns freuen über seine rettende Tat.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bei diesen liturgischen Texten des Allerseelensonntags handelt es sich um die dritte Messe von aller Seelen. Es gibt ja drei Messen, drei Messformulare gibt es, an diesem Tag. Und ich habe die dritte Messe ausgewählt mit den liturgischen Lesungen. Und deswegen auch, weil es heißt in der Überschrift, im Lektionar heißt es, Gott, der Herr, beseitigt den Tod für immer. Und das ist sozusagen wie diese Auferstehung, das ist wie das, was uns einmal erwartet. Gott beseitigt den Tod für immer. Und da heißt es, der Prophet Jesaja schreibt, an jenem Tag wird der Herr auf dem Zion, auf dem Berg, auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben. Also das, was uns einmal erwartet, und die Bibel umschreibt es eigentlich immer nur mit Bildern. Den Himmel kann man nicht, wir nennen es Himmel, aber den Himmel, den kann man nicht in Worte fassen. Gott kann man im Letzten auch nicht in Worte fassen. Und die Bibel beschreibt den Himmel also immer über Bilder. Und ein Bild ist eben dieses Festmahl. Es hat vor wenigen Wochen in einer Sonntagslesung geheißen, mit den erlesensten Weinen, den besten Weinen, den besten Getränken, den besten Speisen. Also uns erwartet einmal etwas, das uns letztendlich staunen lässt. Das uns letztendlich, das wird es einmal sein. Das Schönste, das Beste, das Größte, das Herrlichste, die Erfüllung aller meiner Sehnsüchte, aller meiner Wünsche, aller meiner, das, was ich mir ersehnt habe. Und die Bibel umschreibt es in dieser heutigen Lesung, der Herr wird uns ein Festmahl geben. Und zwar für alle Völker, für alle Völker. Aus diesem Heil, dem Erlösungswillen, dem Heilswillen wird niemand ausgeschlossen. Alle Völker werden dort ein Festmahl erwarten können. Und dieses Festmahl, so heißt es dann weiter, dieses Festmahl wird der Herr uns bereiten, der Herr der Heere. Und er zerreißt auf diesem Berg die Hülle, die alle Nationen verhüllt. Und die Decke, die alle Völker bedeckt. Also der Herr wird einmal, so werde ich mir es vorstellen können, der Herr wird einmal diesen Vorhang, diesen Schleier, diesen Schutz, weil wir endliche Menschen hier auf der Erde, würden ja wahrscheinlich gar nie diese Unendlichkeit Gottes, diese Unendlichkeit des Lichtes, würden wir ja gar nicht ertragen können. Und deshalb hat der Herr uns wie eine Hülle gegeben, einen Vorhang, einen Schutz, etwas, das uns noch trennt vom Berg Zion. Und das heißt auch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Schutz, die Hülle, das heißt, wir müssen, wir dürfen und wir sollen uns, und ich lege dieses Gewicht jetzt auf, wir müssen uns auch für den Himmel entscheiden. Das ist für mich so wichtig irgendwie, das ist für mich so wichtig, nicht bloß als Priester, sondern auch als Mensch, als Christ ist mir das so wichtig. Ich möchte mich in den Himmel gleichsam verlieben können. Ich will mich verlieben in den Himmel, ich will mich so... ich möchte keine Angst haben vor dem Sterben. Ich möchte keine Angst haben vor dem Sterben. Ich möchte keine Angst haben vor dem Himmel, sondern ich will mich freuen. Ich will mich freuen, denn einmal wird alles gut. Denn der Herr wird alle Tränen von meinen Augen abwischen. Und das erinnert mich ganz klar an diese Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Ich hatte heute Morgen auch eine Beerdigung und ich wähle so gerne diese Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Er wischt alle Tränen ab von unseren Gesichtern. Was haben wir für einen menschlichen Gott irgendwie? Was haben wir für einen Gott? Er wischt unsere Tränen ab. Wir haben so einen väterlichen, mütterlichen Gott, der nur diese Liebe ist, der alles gut machen möchte. Und das ist für mich so das Entscheidende. Dieses Wissen, alles wird einmal gut werden. Und das drückt der Prophet Jesaja aus mit, er beseitigt den Tod für immer. All das, was mich einengt, all das, was mich begrenzt, all das, was mir Leiden macht, er macht alles gut. Und in diesem Wissen, möchte ich als der Herr Pfarrer hier auf dieser Welt leben. In dieser Haltung möchte ich leben. Gott macht alles gut. Er macht alles gut. Er macht alles gut. Er wischt mir sogar die Tränen ab von unserem Gesicht. Und er steht auf meiner Seite. Er steht auf meiner Seite. Eben, er gibt mir ein Festmahl. Und er bittet mich, ja, entscheide dich für mich. Entscheide dich für mich. Deshalb habe ich auch diese Hülle drüber gelegt. Er zerreißt die Hülle, die alle Nationen verhüllt und die Decke, die alle Völker bedeckt. Er möchte, dass ich mich für ihn entscheide. Er möchte, dass ich den Himmel suche. Den Himmel suchen, ja. Er beseitigt den Tod für immer. Gott, der Herr, wischt die Tränen ab von jedem Gesicht. Auf der ganzen Erde nimmt er von seinem Volk die Schande hinweg. Ja, der Herr hat gesprochen. All das, was uns Schande bereitet hat, all das, was so negativ belastend, all das, was irgendwie so krank war, er nimmt alles weg. Ja, der Herr hat gesprochen. Punkt aus, Amen. So könnte man es sagen. Und dazu stehe ich. Ich mache alles gut. Es ist mein letztes Wort. Punkt. Unwiderruflich. Ich widerrufe es nicht mehr. An jenem Tag wird man sagen, das seht, das ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Genau, das ist es. Genau das ist es. Er macht alles gut. Und deswegen darfst du auf ihn alle deine Hoffnung setzen. Er wird uns retten. Und wir werden nie tiefer fallen als in seine Arme hinein. Er wird uns retten. Das ist der Herr. Auf ihn setzen wir unsere Hoffnung. Wir wollen jubeln und uns freuen über seine rettende Tat. Ja, das genau ist es. Das genau ist es, was uns einmal erwartet. Und in dieser Haltung sollen wir jetzt schon leben, dass wir einmal jubeln können. Im Evangelium von Allerheiligen Morgen hören wir diese Seligpreisungen. Selig, die arm sind vor Gott, selig, die Frieden stiften, selig, die keine Gewalt anwenden, selig, die Barmherzigen. Das alles wird dann einmal so, wenn wir uns das bemühen, seht, dann dürfen wir sagen, seht, wir wollen uns freuen, wir wollen jubeln über seine rettende Tat. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Er wird alles gut machen. Er macht alles gut. Der Herr macht alles gut. Gott, der Herr, beseitigt den Tod für immer. Und das ist dieser Evangelist des Alten Testamentes, Jesaja. Genau das ist es. Das ist so, Jesaja war wirklich ein Evangelist, so dieser frohe Bote des Alten Testamentes, der noch gar nichts wissen konnte, der es nur gesehen hat, dann auch. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, Immanuel. Jesaja, er schaut das so. Und da schaut er schaut all das, was kommen wird. Er schaut dieses kommende Heil. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben dieses Heil geschaut. Wir dürfen es schauen. Wir dürfen dieses Heil sogar empfangen. Und wenn wir dieses Heil empfangen, den Heiligen, er macht alles gut. Er wischt die Tränen ab, er beseitigt den Tod für immer. Das waren diese wenigen Zeilen, wenigen Verse, 3 Verse waren es, 4 Verse aus dem Buch Jesaja, aus der ersten Lesung von Aller Seelen.
Ja, vor der Musik hörten wir die erste Lesung vom kommenden Sonntag, den Allerseelensonntag. Höre Israel, die Vorbereitung auf den kommenden Sonntag. Jetzt geht es weiter mit der zweiten Lesung aus dem Philipperbrief. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper. Brüder, unsere Heimat aber ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn, als Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich alles unterwerfen kann.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben eben gerade diese wenigen Takte gehört. Unsere wahre Heimat ist im Himmel. Und das ist es genau, was Paulus in der zweiten Lesung an die Philipper schreibt. Unsere wahre Heimat, unsere Heimat aber ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn, als Retter. Das heißt, Paulus ermutigt uns, in dieser Sehnsucht zu leben, unsere wirkliche Heimat ist im Himmel. Und Paulus sagt uns damit auch, hey du hast keine Heimat hier auf dieser Erde. Paulus sagt uns, hey du, richte dich nicht so wunderbar ein. Oder zumindest vergiss nicht, dass du einmal nichts mitnehmen kannst in diese wahre, ewige Heimat des Himmels. Und Heimat, das heißt für uns, Heimat, das ist ein Ort mit Heimat, da bezeichnen wir so das, wo wir zu Hause sind, da, wo wir angenommen sind, da, wo wir akzeptiert sind, da, wo man so die gleiche Sprache, den gleichen Dialekt spricht. Das ist Heimat. Das ist Heimat, da, wo der gleiche Menschenschlag ist, da, wo ich zu Hause bin, da, wo ich groß geworden bin, da, und das ist schön, der Gedanke jetzt, da, wo man mich kennt, da, wo man mich kennt. Meine Heimat ist im Himmel. Und im Himmel, da kennt man mich. Im Himmel, da erwartet man mich. Im Himmel, da ersehnt man mich. Und weil man mich im Himmel, vom Himmel her ersehnt, weil man mich vom Himmel her ersehnt, soll ich mich auch auf den Himmel sehnen. In diese Heimat sehnen, wo ich weiß, eben, der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Gerade dann, wenn man so weiß, ja, ich bin nur Gast auf Erden und wandle ohne Ruhe mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. So heißt dieses Lied aus dem Gotteslob. Wir sind nur Gast auf Erden. Heimat hat nichts damit zu tun mit Sesshaftigkeit, mit Unterwegssein. Heimat ist Sesshaftigkeit. Heimat ist auch Ankommen, da sein dürfen. Unsere Heimat aber ist im Himmel. Und Paulus widerspricht also sozusagen jemandem. Der sagt, nein, er widerspricht den Feinden des Kreuzes. Er widerspricht den Feinden des Kreuzes, jene, die das Kreuz ablehnen, die es nicht akzeptieren, die es nicht annehmen. Ihnen widerspricht Paulus und sagt, nein, deine Heimat ist im Himmel. Und von dort her erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn, als Retter. Der Herr hat uns gerettet durch sein Kreuz, sein Leiden, seine Auferstehung. Und dieser Retter wird unseren armseligen Leib verwandeln in die Gestalt seines verherrlichten Leibes. Das heißt, wir werden hineingenommen in dieses Geheimnis der Auferstehung. Er wird unseren armseligen Leib. Boah, es gibt Berechnungen, da hat man berechnet, wie viel unser Körper wert ist. 20, 30, 40, 50 Euro vielleicht, was alles so letztendlich da ist. An Materie. Wenn man das so in Euro in Geld berechnen würde, müsste ich nochmals nachschauen. Das wäre so, das ist sozusagen wie, ja, wir müssten es, wir sind echt armselig. Aber das, was die Würde unseres Menschseins ausmacht, das ist die Seele, das ist der Geist. Das ist der Geist, der meinen Körper erst so, die Seele, die meinen Körper erst formt. Anima forma corporis heißt es in der Philosophie. Die Seele formt den Körper. Die Seele gibt dir das Sein. Und der Herr als Retter wird unseren armseligen Leib verwandeln in die Gestalt seines verherrlichten Leibes. Wir werden also einmal auch im Himmel, in dieser Heimat des Himmels, wir werden also auch einmal strahlen. Und zwar, wir werden verwandelt in der Kraft, mit der er sich alles unterwerfen kann. Wir werden verwandelt mit der Kraft seiner Auferstehung. Und zwar so in einem, wir werden so einen Körper bekommen, wir werden so sein, wie Gott uns ursprünglich einmal gedacht hat. So werden wir sein, ohne Falten, ohne Runzeln, ohne graue Haare, ohne so wie Gott uns gedacht hat. Eben nicht armselig, sondern in einer unvorstellbaren Würde, in einer unvorstellbaren Schönheit wird Gott uns einmal uns einen ganz neuen Leib schenken. Aber ich werde dich erkennen können. Wir werden uns erkennen können. Und davon bin ich ganz fest überzeugt. All die Menschen, mit denen ich in Liebe, in dieser wahren, in dieser göttlichen Liebe verbunden war, wo ich göttlich geliebt habe, mit diesen Menschen, diese Menschen werde ich alle im Himmel einmal wiedersehen. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. All den Menschen, denen ich meinen Segen geschickt habe, ob ich sie kenne oder nicht kenne, aber im Himmel werden wir uns alle einmal kennen. Und da werden wir so sein, wie Gott uns gedacht hat. Unendlich, wunderbar, wunderschön, eben verherrlicht. So wird mit einem verherrlichten Leib, so werden wir einmal sein. Und Paulus ermutigt uns, mach ja nicht den Fehler, dich in dieser Welt so einzurichten, als ob du 120 werden würdest, als ob du unsterblich unsterblich seist. Unsere Heimat ist im Himmel, das heißt letztendlich auch, vergiss nicht, auch du wirst einmal sterben. Lieber Freund, liebe Freundin, vergiss nicht, auch du wirst einmal vor den Richterstuhl Gottes treten. Bist du bereit dazu, dieser Liebe, dieser unendlichen Liebe dann zu begegnen? Unsere Heimat aber ist im Himmel und von dort her erwarten wir Jesus Christus, den Herrn, als Retter.
Wir hören jetzt das Evangelium vom kommenden Sonntag aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit ging Jesus in eine Stadt namens Nain. Seine Jünger und eine große Menschenmenge folgten ihm. Als er in die Nähe des Stadttors kam, trug man gerade einen Toten heraus. Es war der einzige Sohn seiner Mutter, einer Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr, »Weine nicht!« Dann ging er zu der Bahre hin und fasste sie an. Die Träger blieben stehen und er sagte, »Ich befehle dir, junger Mann, steh auf!« Da richtete sich der Tote auf und begann zu sprechen. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle wurden von Furcht ergriffen. Sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Und die Kunde davon verbreitete sich überall in Judäa und im ganzen Gebiet ringsum.
Liebe Hörerinnen und Hörer dieses Evangelium des kommenden Sonntags. Es hat natürlich was mit aller Seelen zu tun, mit der Auferweckung des Jünglings von Nain, des einzigen Sohnes einer Witwe. Und Jesus, dieser göttliche Erlöser, auch dieser göttliche Pädagoge, nutzt diese Gelegenheit. Man trägt gerade einen Toten heraus und der Tote wird nicht innerhalb der Stadt beerdigt, sondern er wird außerhalb. Die Begräbnisstellen, der Friedhof sozusagen, der war nicht in der Stadt, sondern war außerhalb der Stadt. Und man begleitet gerade diesen toten Jüngling, diesen toten jungen Mann, trägt man hinaus vor die Stadt, um ihn zu beerdigen. Und da heißt es, eine große Menschenmenge folgte ihm. Da waren also alle möglichen Leute dabei. Es war der einzige Sohn einer Witwe. Und man muss wissen, dass dieser einzige Sohn einer Witwe, dass der verantwortlich war für die Ernährung, für die Unterstützung, für den Lebensunterhalt seiner Mutter. Und deswegen war eine ganze Menschenmenge dabei. Das war sicherlich auch so in der Tradition noch, eben auch in diesen Gebräuchen. Bei den Juden war das einfach so, dass die ganze Gemeinde dort Anteil genommen hat und getrauert hat. Und so kommt diese große Trauergemeinde und begleitet diese Frau mit den Männern, mit der Bahre hinaus vor die Stadt und da begegnet ihnen Jesus. Da begegnet ihnen Jesus. Und es ist so ganz interessant. Ja klar, man sagt natürlich, es war diese Totenerweckung. Es war eine Totenerweckung. Und ich muss natürlich ganz gleich auch sagen, Padre Pio hat auch eine Totenerweckung gemacht. Er hat auch Tote erweckt. Zum Beispiel, wisst ihr es? Fra Daniele. Fra Daniele, der war schon tot. Und Padre Pio hat ihn auch wieder zum Leben zurückgeholt, ins Leben zurückgeholt. Aber das hat nicht er aus sich heraus gemacht, sondern Padre Pio hat das in der Kraft Gottes gemacht. Und so hat Jesus ihnen da natürlich, diesen Menschen, natürlich jetzt auch eine Lehre erteilt. Er hat ihnen gezeigt, okay, ich bin Gott. Es war auch ein Ausdruck seiner Göttlichkeit, seiner Macht, seiner Vollmacht. Es war auch, die Leute sind da natürlich auch zu Tode erschrocken, dann, das muss man sich vorstellen. Das sind die Menschen damals bei Pater Pio auch. Sie sind auch zu Tode erschrocken damals, als er auf einmal den Fra Daniele wieder zurückgeholt hat ins Leben. Aber soweit ich mich erinnern kann, sagte Pater Pio, ich habe das nur aus Barmherzigkeit gemacht. Ja, das ist so ein Zeichen auch so. Eigentlich, und so haben wir ja vorher gehört, ist unsere Heimat im Himmel. Versteht ihr? Und ich bin davon überzeugt, dass es Jesus nicht primär darum ging, diesen toten Jüngling ins Leben zurückzuholen, sondern ich bin davon überzeugt, dass er ihnen zeigen wollte, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich bin Sohn Gottes. Ich habe diese Macht. Und vor allem, Jesus wollte auferwecken, ganz klar. Aber es geht ihm immer zuerst um das Innere. Es geht ihm immer zuerst um das Innere. Er möchte die Menschen zuerst innerlich den Glauben erwecken und dann äußerlich. Also zuerst innerlich und dann äußerlich. Und das war es. Und Jesus nutzt diese Gelegenheit sozusagen, wie diese Totenerweckung des Jünglings von Nain, nutzt Jesus sozusagen, um ihnen zu zeigen, ich bin Sohn Gottes, ich bin der Messias, ich bin der, auf den ihr schon immer wieder wartet. Und diese Begegnung vor der Stadt, die war nicht rein zufällig. Die war nicht rein zufällig, sondern Gott sucht sein Volk heim. Gott begegnet seinem Volk. Gott sucht sein Volk. Er begegnet der hilfsbedürftigen Menschheit. Und so begegnet Christus heute auch noch dieser hilfsbedürftigen Menschheit. Und Jesus sieht diese Not der Menschen, er sieht diese Not der Trauernden und sagt, weine nicht, weine nicht. Und im griechischen Urtext, wenn man in der Bibel des Neuen Testamentes nachliest, da heißt es dann, weine bewusst nicht. Das setzt voraus, weine bewusst nicht. Das heißt, glaub, dass ich dir deinen Sohn jetzt zurückgeben kann. Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr, weine nicht in dieser harten Situation. Weine bewusst nicht. Und diese Frau, sonst hätte das Jesus nicht sagen können. Man sagt nicht, ich war heute Morgen auch schon um 6:30 im Krankenhaus und habe einem relativ jungen Mann die letzte Ölung quasi, mittlerweile ist er gestorben, gespendet. Da konnte ich nicht sagen, weint nicht, weint doch nicht. Das wäre ja wie eine Ohrfeige. Aber Jesus sagt das hier und das setzt voraus, wie, dass die Frau Jesus gekannt oder von ihm gehört haben muss. Weil Jesus fordert ihren Glauben heraus. Denn bewusst nicht weinen heißt glauben, dass Jesus ihren toten Sohn ihr wieder zurückgeben kann. Wieder zurückgeben kann. Bewusst nicht weinen heißt wirklich glauben, dass dieser Frau, dieser Witwe, dass ihr Sohn ihr wieder geschenkt wird. Und das wäre auch einmal ein Thema, dann so drüber nachzudenken. Ja, Jesus hat diesen, natürlich, er hat ihn zurückgeholt ins Leben, er hat ihn ihr zurückgegeben auch. Aber ist das viel Größere nicht dieses Wissen, dass unsere Heimat im Himmel ist? Aber das kann ich jetzt nur sagen, wenn ich Glauben habe. Wenn ich Glauben habe. Wenn ich natürlich hier irdisch verhaftet bin. Und das war diese Frau, weil diese Witwe war irgendwo irdisch verhaftet, weil ihr fehlt der Ernährer. Ihr fehlt der Ernährer. Sie musste das, es war für sie ganz konkret, existenziell fehlt ihr jemand. Aber wollte der Jüngling, wenn er schon einmal gestorben war, wollte er zurück wieder ins Leben, in dieses Erdenleben? Das ist für mich die Frage. Und deshalb hat der Herr zuerst dieser Frau den Glauben entzündet. Den Glauben entzündet. Und er ging zu dieser Bahre hin, fasste sie an, die Träger blieben stehen und er sagte, ich befehle dir, junger Mann, steh auf. Das erinnert mich ganz klar. Ich befehle dir, du Sturm auf dem See, schweig, sei still. Und so sagt Jesus auch so, in dieser Kraft einer Autorität, in einer Kraft, in der dieser Kraft auch der Vollmacht, in dieser Kraft, dass er alles so als Kind des Vaters auch macht, ganz so, Jesus hat alles in dieser Abhängigkeit des Vaters gemacht, sagt Jesus zu diesem Jüngling, steh auf. Ich befehle dir, junger Mann, steh auf. Das Leben begegnet dem Tod. Jesus und der Jüngling. Leben, das Leben begegnet dem Tod. Und in der Wiederbelebung des Toten erleben die Anwesenden eben diese Heimsuchung Gottes, diese Begegnung Gottes, der sie nicht loslässt, der sie nicht verlassen hat. Denn wenige Verse später heißt es dann, Alle wurden von Furcht ergriffen, sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Wir sind nicht verlassen, wir sind nicht verloren, wir sind nicht allein. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Also diese Heimsuchung Gottes. Sie kommen zum Glauben an ihn. Sie kommen zum wahren Leben und zum Glauben an ihn durch dieses Wort. Ich sage dir, junger Mann, ich befehle dir, junger Mann, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und begann zu sprechen und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Das heißt, der Sohn gehörte der Mutter nicht mehr, denn er war ja tot. Sie musste ihn ja herschenken. Gott selbst, Jesus selbst, gibt diesen Sohn der Mutter wieder zurück. Und das wissen wir alle. Kinder sind nicht Eigentum der Eltern. Sie sind anvertraut. Kinder sind ihren Eltern anvertraut, gleichsam als kostbares Eigentum. Eigentum in Anführungszeichen. Aber Eigentümer, wirklicher Eigentümer, ist Gott selbst. Und das sieht man hier ganz deutlich. Das sieht man hier ganz deutlich. Jesus gibt diesen Jüngling seiner Mutter wieder zurück. Und alle sind von Herzen berührt. Alle sind berührt. Sie wurden von Furcht ergriffen. Was muss das für ein Mensch sein? Und das hat es geheißen, dass ihm sogar der Sturm gehorcht, dass ihm sogar die Winde gehorchen. Was muss das für ein Mensch sein? Alle wurden von Furcht ergriffen und priesen Gott und sagten, eben, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Der Lobpreis des Volkes, der Menge, geht dabei eindeutig auf Gott hin. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Und die Kunde davon verbreitete sich überall in Judäa und im ganzen Land. Und das heißt es, in dieses Heil, in diese Heimsuchung Gottes sind alle Menschen hineingenommen. Keiner ist ausgenommen. Weder in Judäa, das ganze Volk Israel, denn das ist Judäa, und die ganze Welt soll erfahren, dass Gottes endgültige Heimsuchung Wirklichkeit wurde. Alle dürfen diesem Wort, diesem Jesus, diesem Sohn Gottes, diesem menschgewordenen Wort, dürfen sie begegnen. Alle. Und keiner soll ausgenommen sein. Und Jesus aber, und das müssen wir wissen, das sollten wir nicht vergessen. Jesus weckt uns, weckt nicht Tote auf, so einfach nur so, na ja, jetzt soll ich einmal Tote auferwecken. Sondern Jesus hat diesen Toten auferweckt, damit der Glaube entzündet wird. Damit der Glaube entzündet wird, und zwar an was? Unsere Heimat ist im Himmel. Ich gehe zum Vater, um auch euch eine Wohnung zu bereiten. Das ist das. Damit sich das verwirklicht, der Glaube bei uns entzündet wird. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das genau ist es, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das ist das. Und da muss der Glaube entzündet werden. Jesus weckt den Toten nicht auf, damit er noch sozusagen wie das Leben genießen kann, bloß weil er so einen Unglauben hatte. Das wäre ja eigentlich ein Betrug. Das wäre ja so schade eigentlich. Sondern Jesus weckt den Toten auf, damit die Menschen glauben an den Sohn Gottes, damit sie glauben an diese Wohnung im Himmel, an die Heimat im Himmel, dass sie glauben an die Auferstehung und das Leben. Jesus hat da eindeutig, Jesus hat all sein Handeln, all das Handeln von Jesus ist nur auf eines hingerichtet. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Jesus, sein ganzes Handeln ist nur daraufhin gerichtet, dass wir glauben lernen an die Liebe des Vaters. An die Liebe des Vaters. Liebe Hörerinnen und Hörer, nichts anderes, aus keinem anderen Grund hat Jesus das gemacht. Ja, dass wir natürlich auch glauben, dass er Sohn Gottes ist. Dass für ihn alles möglich ist. Dass für ihn alles möglich ist. Und da schließt sich der Kreis sozusagen jetzt wieder. Alles wird einmal gut werden. Alles wird einmal gut werden. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und das können wir nur dann leben. Das können wir nur dann leben, wenn wir Glauben auch haben. Alles wird einmal gut werden. Wenn ich es glaube, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und das war dieses Lukas-Evangelium aus dem 7. Kapitel, die Auferweckung des Jünglings von Nain. Danke.
Ja, auch ein ganz herzliches Vergelt's Gott, Pfarrer Sauter, für Ihre so vielen Gedanken, die Sie uns zu diesen Texten mitgegeben haben. Ja, diese Texte sind wirklich reich an Inhalt, geben uns viel Nahrung mit auf unseren Weg. Die Sendung Höre Israel zur Vorbereitung auf den kommenden Sonntag, den Allerseelensonntag. Und wir sind hier im Gespräch mit Pfarrer Thomas Sauter aus Österreich. Er hat uns gerade eine sehr reichhaltige Auslegung zu diesen biblischen Texten vom kommenden Sonntag gegeben. Ja, Pfarrer Sauter, mir ist so gekommen, wir haben jetzt viel über das irdische Leben, über den Übergang, das Sterben und über das ewige Leben gesprochen. Ich finde es doch eigentlich ein großes Thema, was auch immer wieder in unserer Evangelisation wirklich thematisiert werden kann, weil es einfach lebens- oder überlebenswichtig ist.
Also ich habe jetzt, das stimmt natürlich, gell? In welcher Haltung lebe ich? Denke ich die ganze Zeit bloß an Sterben? Oder denke ich die ganze Zeit an den Himmel, an dieses ewige Leben? Das ist also zuallererst einmal so eine Herzenshaltung auch. Und mein Gott, gut, ich habe vor Ort alle Verstorbenen des letzten Jahres von Allerheiligen bis Allerheiligen, das waren fast 60 Verstorbene, die wir beerdigt haben. Der Tod gehört zu meinem Beruf dazu, Beruf in Anführungszeichen. Mhm. Und deshalb mache ich im November in meiner Gemeinde einen 3 Vortragsabende, der Himmel, das große Ziel. Weil letztendlich, und das sage ich jetzt so ganz frech, letztendlich will ja eigentlich keiner in den Himmel, mal jetzt nicht sofort. Also wenn es heute heißen würde, okay, du darfst jetzt heute in den Himmel, dann würden wir doch alle sagen, vielleicht Sie nicht, Frau Silberhorn, aber ich vielleicht als Pfarrer würde sagen, na, ich würde doch noch so gerne etwas Mission machen und ach, ich bin doch noch Priester, Jesus, ich bin doch noch Priester für dich und so und für alles, aber bitte jetzt noch nicht in den Himmel. Also mein silbernes Priesterjubiläum möchte ich doch auch noch gerne feiern und so. Versteht ihr? So ist es eigentlich. Mhm. Dass der Mensch sich so mit Händen und Füßen, und das ist jetzt eine Unterstellung, vielleicht auch eine Provokation, ich mache das sehr gern, aber dass der Mensch sich mit Händen und Füßen da dagegen wehrt. Nein, ich will nicht in den Himmel. Und derweil gibt es ja so ein altes Gebet, gell, in den Himmel, ich kann das nur als Kind noch so sagen, bei den Pfadfindern, in den Himmel will ich kommen. Und dann koste es, was es wolle. Das ist so ein richtig schönes Kindergebet. Und das ist genau das, wo ich als Priester mich auch damit auseinandersetzen muss, zu sagen, lebe ich in diesem Blick in den Himmel hinein? Oder wie der Pfarrer von Ars sagt, na klar, mit den Füßen bist du auf der Erde, aber mit dem Herzen, mit der Seele, mit dem Geist, glauben, das sollst du schon im Himmel sein. Und wenn wir das leben, dann kann nichts passieren im Prinzip, was mir, und jetzt kommt's, die Freude nehmen könnte. Die Freude, den Mut, die Zuversicht, diese Hoffnung, den Glauben nehmen kann, dass alles einmal gut wird. Ja.
Ja, mir fällt auch ein, ich glaube, es braucht auch immer wieder so ganz konkrete Ereignisse in unserem Leben, die uns wirklich zutiefst erschüttern, eben auch Konfrontation mit dem Tod, mit Sterbenden, mit Krankheit. Mir fällt da nur ein Beispiel ein. Ein Bekannter, der sterbenskrank war, aber die Ärzte haben ihm nicht mehr viel Zeit gegeben. Er konnte sich also ganz konkret auf seinen Tod und auf seine Geburt in den Himmel vorbereiten und hat gesagt, so, jetzt möchte ich es wissen. Jetzt möchte ich wissen, was mich erwartet. Und er hat sich wirklich hingesetzt und hat alles an Erkundigungen eingeholt. Wie schaut es denn eigentlich aus? Was kann ich noch tun, um mich gut vorzubereiten? Und ja, was erwartet mich eigentlich? Wie schaut diese Heimat aus? Gut, es bleibt natürlich immer ein Stück weit abstrakt.
Ja klar, aber es gibt da auch heutzutage viele, mit diesem Vortrag, mit diesen drei Vorträgen, da habe ich mich auch damit auseinandergesetzt. Da gibt es ja Bücher über Nahtoderfahrungen, auch von Kindern. Da gibt es ja ein ganz bekanntes Buch gibt es da auch von einem Kind. Mhm. Aber ganz ehrlich gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, muss ich so ganz klar sagen, ich möchte das eigentlich nicht wissen, sondern ich möchte nicht wissen, wie das ist und dieses und jenes und so und hin und her. Okay, das ist toll, aber ich möchte eigentlich viel mehr glauben. Ich möchte viel mehr so glauben, ich möchte nicht wissen, welche Farbe die Stühle haben im Himmel und wie Jesus ist und Maria und die Engel und Heiligen, sondern ich möchte so diese Freude haben, dass es ein ewiges Leben, dieses himmlische Jerusalem, dass es das gibt. Das ist für mich also nicht das Inhaltliche, weil das nimmt so viel auch an. Ja, das nimmt so viel, das enthüllt denn so viel für mich irgendwie so. Ich möchte den Himmel nicht enthüllen, sondern ich möchte glauben. Und jetzt kommt's. Ich möchte eines. Ich möchte lieben. So wie es am letzten Sonntag im Evangelium geheißen hat. Ich möchte Gott, den Nächsten, mich selbst lieben. Punkt. Und ich möchte ein großer Heiliger werden. Und das möchte ich werden. Und deshalb bemühe ich mich so ganz fest drum, Gott zu lieben, meinen Nächsten zu lieben, mich selbst zu lieben. Und das scheint mir wie sozusagen der Weg, der Schlüssel auch in den Himmel zu sein. Und, das habe ich auch mal irgendwo gelesen, die Himmelspforte hat die Form auch, gibt so verschiedene Antworten, auch diese Form eines Kreuzes, dass ich mein Kreuz einfach auch annehme. Das Kreuz ist sozusagen, da gibt es ja auch schöne Geschichten, das Kreuz ist sozusagen wie die Brücke, der Laufsteg in den Himmel hinüber. Deshalb sagt ja Jesus, wer sein Kreuz nicht annimmt, das Kreuz annehmen und dann auch so diese kleinen, in Anführungszeichen, Zauberworte. Jesus, ich liebe dich. Jesus, sorge du. Mein Jesus, Barmherzigkeit. Jesus, ich vertraue auf dich. Jesus. Ich möchte also meine Lippen, meinen Mund, mein Herz, meinen Geist, meine Gedanken, ich möchte sie ganz mit diesen göttlichen Worten eigentlich füllen. Und das alles zusammengefasst, liebe Hörerinnen und Hörer, das kannst du mit einem Wort zusammenfassen. Mit hin. Gabe. Ich gebe, glaube ich, jetzt ganz zum Schluss den Segen noch allen.
Ja, das wäre nett.
Genau. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne, beschütze alle Hörerinnen und Hörer, doch alle Sterbenden dieses Tages. Auf die Fürsprache der Gottesmutter, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Sie haben wie immer die Möglichkeit, sich eine CD dieser Sendung zu bestellen oder die Sendung online abzurufen auf horeb.org. Die Telefonnummer von unserem CD-Dienst lautet 08328 921120. Ihnen herzlichen Dank, Pfarrer Thomas Saute, für diese Sendung. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ihnen allen einen schönen Allerseelensonntag. Mein Name ist Claudia Silberhorn. Bis zum nächsten Mal.